Und eben diese Steg beauftragte am 1. Juni 1949 das bischöfliche Ordinariat mit der Lieferung von 10 Tropenbaracken Typ Steel Angel zu einem Einzelpreis von 1.100 D-Mark. Es waren einfache Blechbaracken mit Maßen 1460 in der Länge, 6,10 Meter in der Breite, 2,10 Meter in der Höhe und mit einem Gewicht von fast 5.000 Kilo. Diese Baracken, so war der Plan des bischöflichen Ordinariats, sollten zu Notkirchen umgestaltet werden.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den ICDOS e.V., das Institut für Kirchen- und Kulturgeschichte der Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa. Im letzten Beitrag zur Reihe über die Rolle der Kirchen bei der Integration von heimatvertriebenen Deutschen nach 1945 spreche ich mit Thomas Oschmann über Martin Schilling und seine Umgestaltung von amerikanischen Tropenbaracken zu katholischen Notkirchen im Südwesten Deutschlands. Dabei schauen wir darauf, wie man zu dieser Notlösung kam, wie versucht wurde, diese Gebäude ansehnlicher zu machen und wie lange diese improvisierten Gottesdiensträume erhalten blieben. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen sowie Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Ich freue mich sehr über konstruktive Kommentare und E-Mails mit Feedback, sowie eine Unterstützung eurerseits durch eine einmalige Spende auf PayPal oder einen monatlichen Beitrag auf Steady. Herr Oschmann stellt sich und seine Arbeit als neuen Gast zunächst vor und dann schauen wir auf die Situation der Diözese Rottenburg zum Ende des Zweiten Weltkriegs. An dieser Stelle danke ich dem ICDOS e.V. noch einmal für die Gelegenheit zur Produktion dieser umfang- und facettenreichen Interviewreihe. Nun wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören der Aufnahme mit Herrn Oschmann aus dem Juli 2024.
Mein Name ist Thomas Oschmann und seit fast einem Vierteljahrhundert bin ich als Archivar bei der Diözese Rottenburg-Stuttgart beschäftigt. Gebürtig bin ich, vielleicht hört man das auch, aus der Region zwischen Rhein und Maas, genauer aus Aachen. Dort bin ich groß geworden, dort bin ich zur Schule gegangen. In Aachen, wie auch in Bonn und Köln, habe ich studiert, und zwar Geschichte und katholische Theologie für das Lehramt für die Sekundarstufen 1 und 2. Aber ich habe erst während meines Referendariats dann entdeckt, was meine eigentliche Berufung ist, nämlich die Arbeit im Archiv. Und es folgten deshalb eine entsprechende Ausbildung und praktische Erfahrungen im historischen Archiv des Erzbistums Köln, das Ganze über 5 Jahre hinweg. Im Jahr 2000 bin ich dann ins Schwabenland gewechselt, in die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Zur Einordnung: Die Diözese Rottenburg-Stuttgart ist eine von 27 römisch-katholischen, die wir in Deutschland haben, ist 1821 errichtet, aber, das hängt auch mit unserem Jubiläum zusammen dann, erst 1828 mit dem ersten Bischof besetzt worden. Die Diözese erstreckt sich über den württembergischen Landesteil des Bundeslandes Baden-Württemberg und hat eine doch beträchtliche Ausdehnung. Sie reicht von Tauberfranken im Norden bis zum Bodensee im Süden, vom Schwarzwald im Westen bis zur Grenze nach Bayern im Osten. Und sie ist nach Köln und Münster, was die Katholikenzahl anbelangt, die drittgrößte in Deutschland. 1,6 Millionen Katholiken haben wir zurzeit. Zum Namen der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Der ursprüngliche Name bis 1978 ist Rottenburg, Diözese Rottenburg gewesen, benannt nach ihrem ursprünglichen und ersten Bischofssitz, der in Rottenburg am Neckar, ca. 10 Kilometer westlich von Tübingen, gelegen ist. Stuttgart war zur damaligen Zeit, was Katholiken anbelangt, ziemlich dünn gesät. Das hat sich aber im Laufe der Jahrzehnte geändert, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, als Tausende von Heimatvertriebenen nach Stuttgart gelangt sind. Und dem wollte man Rechnung tragen Und man wollte auch, und das ist das Entscheidendere gewesen, in der baden-württembergischen Landeshauptstadt präsent sein. Deswegen hat die Diözese 1978 ihren Namen in Rottenburg-Stuttgart erweitert und neben der Martinskirche in Rottenburg die Eberhardskirche in der Stuttgarter Königstraße zur Konkathedrale, zur zweiten Bischofskirche erhoben. Aber nun zurück zu mir. Da war ich also im Jahr 2000 im Schwabenland. Aber noch nicht bei der Diözesanverwaltung, denn am Anfang hat für mich eine Beschäftigung für eine Klostergemeinschaft gestanden, für die Franziskanerinnen der ewigen Anbetung in Schwäbisch Gmünd. Der Konvent ist damals nicht besonders groß gewesen, hat circa 60 Schwestern gezählt, aber dieser Konvent war gerade dabei damals, ein neues Kloster zu bauen, europaweit einzigartig. Die Schwestern, die wollten unbedingt etwas Neues beginnen, aber nicht ohne das Alte, nicht ohne ihre Vergangenheit aufgeräumt zu wissen. Und das betraf auch die seit Gründung der Kongregation im Jahr 1902 angefallenen Unterlagen. Das waren nicht wenige: Chroniken, Protokolle von Sitzungen von Generalkapiteln und Schwesternrats. Das waren Schwestern- und Kinderakten, Bauunterlagen, Rechnungen und Akten über die Tätigkeitsfelder der Schwestern. Paramentenherstellung für bedürftige Diaspora-Gemeinden, Kinder- und Jugendhilfe in Heim, Schule und Kindergarten, ambulante und stationäre Alten- und Krankenpflege. Diese ganzen Unterlagen habe ich bearbeitet, das heißt für einen Archivar zusammengetragen, geordnet, erfasst, archivgerecht verpackt und eingelagert und den Schwestern so ihr Klosterarchiv aufgebaut. Im Sommer 2000 konnte ich die Arbeiten abschließen und dann endlich eine Stelle bei der zentralen Diözesanverwaltung, dem bischöflichen Ordinariat in Rottenburg antreten. Konkret beim Diözesanarchiv. Vergleicht man unsere Abteilung mit anderen Abteilungen unseres Hauses, so gehören wir zu den eher jüngeren. Wir sind um das Jahr 1960 erst errichtet worden. Gebietsmäßig sind wir, wie unser Name Diözesanarchiv sagt, zuständig für die gesamte Diözese Rottenburg-Stuttgart und sachgemäß für das Gesamt an älteren und jüngeren Unterlagen der Diözese, und zwar von deren Zentrale in Rottenburg und in Stuttgart, wie auch von den diözesanen Einrichtungen wie Klostergemeinschaften, kirchlichen Vereinen und Verbänden, von Dekanaten und Vereinen. All diese Unterlagen übernehmen wir zu uns, wir erschließen sie und schauen, dass wir sie erhalten bekommen, denn nicht alle Unterlagen sind bei der Übernahme in einem Zustand, dass wir sie so eins zu eins in unseren Magazinen einlagern können. Wir machen die Unterlagen damit für heutige und künftige Generationen nutzbar und stellen sie in unserem Lesesaal oder auch online zur Verfügung. Wir sind sozusagen das Gedächtnis der Diözese. Mein Hauptarbeitsbereich, das ist die sogenannte Pfarrarchivpflege. Und das meint nun, dass sich kümmern oder die Betreuung der derzeit rund 1050 Vereine und anderweitigen Seelsorgestellen in der Diözese, also ein immenses Arbeitsfeld. Darüber hinaus habe ich eine Vielzahl von weiteren Aufgaben wahrzunehmen, von denen ich aber nur zwei nennen will, weil sie dann mit unserer Thematik zu tun haben. Da ist zum einen die Betreuung der katholischen Vertriebenenorganisationen zu nennen. Zum anderen betreue ich, wie meine Kolleginnen und Kollegen auch, Benutzerinnen, Benutzer, die in unseren Lesesaal kommen. Das sind zum einen Mitarbeitende aus anderen Abteilungen unseres Hauses, also das sind die sogenannten amtlichen oder internen Benutzungen. Zum anderen sind es Auswärtige, externe wie Familienforscher oder solche, die zu ortshistorischen oder wissenschaftlichen Themen recherchieren. Und jetzt kommen wir langsam dann wirklich zu unserem Thema, denn wir kommen zu diesem Tag im Herbst 2007, als zwei Herren aus der Kirchengemeinde Wellendingen, das ist circa 10 Kilometer von Rottweiler entfernt, bei uns erschienen sind. Was sie wollten? Sie wollten recherchieren in Sachen Neubau der dortigen Pfarrkirche St. Ulrich, die sich im besagten Jahr zum 70. Mal jährte. Sie wollten recherchieren und sie haben auch recherchiert, ausgiebig und erfolgreich. Und beim Gespräch zum Abschluss ihrer Benutzung bemerkten die beiden eher beiläufig, ach ja, man habe auch mit dem Sohn des Architekten, der 1937 den Um- und Neubau der Kirche geleitet habe, gesprochen. Man habe viele Infos erhalten und nicht nur das, sondern ihnen sei auch reichlich Akten und Planmaterial ausgehändigt worden. Der Name des Architekten? Martin Schilling. Und die Wellendinger berichteten weiter, der Sohn Hans Schilling sei durchaus bereit, den beruflichen Nachlass seines Vaters an uns, an das Diözesanarchiv, abzugeben. Was dann folgte, war eine erste Kontaktaufnahme mit Hans Schilling, war die Sichtung der im ehemaligen Architektenbüro in der Neckarhalde 14 in Rottenburg untergebrachten Unterlagen, war dann die Absprache auch über das Prozedere der Übernahme. 2008 war es soweit, wir konnten mit der Übernahme beginnen. 2011 war die Übernahme weitgehend abgeschlossen. Es handelte sich um Tausende von Plänen, von Akten und zahlreichen Modellen von kirchlichen, kommunalen und privaten Gebäuden. Was dabei sofort ins Auge gefallen ist, war zum einen die Vielzahl von Kirchen, an deren Neu- oder Umbau Martin Schillig beteiligt gewesen ist, und die besondere Art von Kirchen, die Schilling unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs konzipiert und gebaut hat.
Wir gehen erst gleich weit auf Martin Schilling ein. Als erstes noch einmal auf die Diözese Rottenburg an sich, und zwar zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Auch in anderen Folgen hatte ich darüber gesprochen, dass heimatvertriebene Katholiken in verschiedene Gebiete, auch protestantische Gebiete oder protestantisch geprägte Gebiete, kamen. Wie sah das in Rottenburg aus?
Bei uns war es so, dass unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs, entweder durch Flucht oder Vertreibung, Hunderttausende von Vertriebenen in das Gebiet der Diözese kamen. Also sie stammten aus den Ost- und Südeuropäischen Staaten, in erster Linie aber aus den ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reiches, dann aus Polen, der ehemaligen Tschechoslowakei, aus Ungarn und dem früheren Jugoslawien. Die Zahl der Katholiken in der Diözese ist dadurch rapide angestiegen, von rund 900.000 bei Beginn des Zweiten Weltkriegs auf über 1,2 Millionen im Jahr 1946. Davon waren dann 317.000 alleine Heimatvertriebene. Und wenn wir dann ins Jahr 1950 schauen, da waren es schon über 1,4 Millionen Katholiken, die die Diözese gezählt hat, davon 337.000 Heimatvertriebene. Und das muss man sagen, ihre Zahl sollte in den folgenden Jahren noch weiter zunehmen. Aufgrund der Zuweisungspolitik der Alliierten kamen mehr als die Hälfte der katholischen Vertriebenen in der Diaspora unter. Das ist im Norden und im Nordosten Württembergs gewesen, in Regionen mit mehr als 90% protestantischer Bevölkerung. Es war der Großraum Stuttgart, das waren die Kreise Göppingen beispielsweise oder Ludwigsburg, Ahlen, Schwäbisch Gmünd, Backnang, Schwäbisch Hall, Heilbronn, Ulm oder auch im nördlichen Schwarzwald kamen sie unter. Auf örtlicher Ebene lag die Zuständigkeit für die katholischen Heimatvertriebenen bei den nächstgelegenen angestammten katholischen Kirchengemeinden. Aber was die geistliche Betreuung anbelangte, da wurde sie bald heimatlosen Seelsorgern übertragen, die, wie ihre Gläubigen auch, Heimatvertriebene waren. Also ein Beispiel, er wird uns später nochmal begegnen, ist Josef Held, der 1913 in Ronsberg im Sudetenland geboren ist, ist 1939 in Prag zum Priester geweiht worden und dann heimatlosen Seelsorger in Satteldorf seit 1946.
Wie war das denn generell mit der Versorgung an katholischen Gebetsräumen, an Kirchen, an Kapellen zu diesem Zeitraum?
Ja, vor Ort, da fehlt es vor allem an katholischen Kirchengebäuden. Deshalb mussten die Gottesdienste anfangs auch in Wirtshäusern oder in Turnhallen oder sonstigen improvisierten Räumlichkeiten oder in evangelischen Kirchen gefeiert werden. Und das häufig zu Randzeiten, wie etwa in Satteldorf im heutigen Dekanat Schwäbisch Hall. Und ich will einfach nur mal Josef Held, der eben schon erwähnt worden ist, zitieren. Am 12. Juni 1949 hat er an das bischöfliche Ordinariat geschrieben: Die Zeit, zu der wir diese Kirche, gemeint ist die evangelische, benutzen dürfen, ist aber für uns äußerst ungünstig. Von 8 bis 9 Uhr und an Festtagen noch früher. Die auswärtigen Kirchenbesucher müssen zum Teil bereits um 6 Uhr früh sich auf den Weg machen. Ohne eigenen Gottesdienstraum besteht die Gefahr, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gläubigen mehr und mehr nachlässt und sie sich der Kirche entfremden. Zitat Ende. Ein eigener Gottesdienstraum, eine eigene katholische Kirche versprach den Heimatvertriebenen also nicht nur einen Ort der Zusammenkunft und des Gebets, sondern wurde auch als Ausdruck der Identität, des Selbstwertgefühls und der Positionierung innerhalb der Gesellschaft empfunden. Und so wurde innerhalb kurzer Zeit die Schaffung zahlreicher zusätzlicher Kirchen notwendig.
Und wo kommt da Martin Schilling ins Spiel?
Die Situation, wie sie eben beschrieben worden ist, war alarmierend. Aber was tun, wo Kirchen Raum herbekommen? Auf nationaler Ebene, heute würde man sagen auf der Ebene der Deutschen Bischofskonferenz, damals war es die Fuldaer Bischofskonferenz, kamen Hilfsprogramme erst ins Laufen. Und deshalb ergriff die Diözesanverwaltung in Rottenburg selbst die Initiative und nahm Kontakt auf. Und zwar mit der staatlichen Erfassungsgesellschaft für öffentliches Gut, kurz STEG. Diese Gesellschaft, die war 1946 von den Ländern der US-Zone ins Leben gerufen worden und hatte die Aufgabe, Güter der ehemaligen Wehrmacht, später auch die der alliierten Streitkräfte zu erfassen und zu verwerten. Zum Teil wurden dabei auch Güter in den USA erworben. Und eben diese STEG beauftragte am 1. Juni 1949 das bischöfliche Ordinariat mit der Lieferung von 10 Tropenbaracken Typ Steel Angel zu einem Einzelpreis von 1.100 D-Mark. Es waren einfache Blechbaracken mit Maßen 1460 in der Länge, 6,10 Meter in der Breite, 2,10 Meter in der Höhe und mit einem Gewicht von fast 5.000 Kilo. Diese Baracken, so war der Plan des bischöflichen Ordinariats, sollten zu Notkirchen umgestaltet werden. Notkirchen mit Raum für rund 200 Personen. Vorgesehen waren 110 bis 120 Sitzplätze und 80 bis 90 Stehplätze. Konkret hatte das bischöfliche Ordinariat zunächst 10 Seelsorgestellen, entsprechend den 10 Baracken, die man geordert hatte, ausgewählt, die eine solche Baracke erhalten sollten. Es waren alles kleinere bis mittelgroße Orte im Norden oder Nordosten der Diözese und kennzeichnend für sie war, dort waren die Katholikenzahlen bis 1949 ganz rasant angestiegen. Auf rund 100, das klingt relativ wenig, wie im Fall von Altheim im Alb-Donau-Kreis nördlich von Ulm, bis hin zu mehreren 100 wie Neufen in der Region Stuttgart im Landkreis Esslingen. Mit den Planungen und mit der Organisation für den Verbau der Baracken und ihre Umgestaltung zu würdigen Notkirchen hatte das Ordinariat seinen Bausachverständigen beauftragt, den Rottenburger Architekten Martin Schilling. Martin Schilling war ein Rottenburger Kind. 7. Februar 1896 war er in Rottenburg geboren worden. Dort wurde er auch getauft auf den Namen Martinus Aloysius. Das war am 12. Februar. Taufort, das wird zum Ende nochmal eine Rolle spielen, war die Rottenburger Stadtpfarrkirche St. Moritz. Also nicht der Dom St. Martin, sondern St. Moritz auf Ehinger Seite. Beruflich trat Martin Schilling in die Fußstapfen seines Vaters. Der war Stadt- und Oberamtsbaumeister in Rottenburg gewesen, Johannes Schilling. Martin Schilling begann nach dem Einjährigen an der Rottenburger Lateinschule zunächst eine Lehre in einem Architekturbüro. Im Ersten Weltkrieg wurde er als Bombenschützer eingezogen und war dann bis 1920 in französischer Kriegsgefangenschaft. Nach der Rückkehr begann er ein Studium an der Württembergischen Baugewerkeschule in Stuttgart. Das ist die Vorläuferin der heutigen Hochschule für Technik. Und er war 2 Jahre tätig bei der Landwirtschaftlichen Baugenossenschaft, ebenfalls in Stuttgart. Danach gründete er dann mit einem Studienkollegen, Hans Lüttgemeier, 1924, also vor 100 Jahren, in Rottenburg das Architekturbüro Schilling und Lüttgemeier. Zunächst zählten die Planung und Ausführung von privaten und öffentlichen Bauten zu ihren Aufträgen. Aber dann, ab 1928, widmeten sich die beiden verstärkt dem Kirchenbau. Und das wohl früheste und eindrucksvollste Zeugnis dieser Zusammenarbeit war die Erweiterung der Kirche von Geislingen bei Balingen im besagten Jahr. Bis 1937 folgten dann 7 weitere Kirchenbauten, alle in einem Umkreis von bis zu 60 Kilometern um Rottenburg. Eine Ausnahme gab es, Schöneburg im Dekanat Biberach gelegen. Das war aber der Herkunft seines Vaters geschuldet, der aus dem benachbarten, also Schöneburg, benachbarten Schwendi kam. Und dort saß auch noch Verwandtschaft von Martin Schilling. Das Markante bei Schilling und Lüttgemeier und ihren Kirchenbauten war, dass sie nicht, was damals üblich gewesen ist, die historisch nachempfundene Formensprache von Romanik und Gotik übernommen haben, sondern die haben nach neuen Wegen im kirchlichen Bauen gesucht. Ihr Kirchenbau setzte auf Einfachheit, auf Klarheit. Alles Störende, alles Ablenkende im Raumbild wurde abgebaut. Man beschränkte sich auf das Wesentliche. Und damit wurden Schilling und Lüttgemeier zu Wegbereitern des modernen Kirchenbaus in unserer Diözese. Neben namhafteren wie Dominikus Böhm oder den beiden Schwaben Hans Herkommer und Otto Lindner. 1938 trennten sich dann die Wege von Schilling und Lüttgemeier. Martin Schilling gründete sein eigenes Büro, wurde jedoch wegen seiner kritischen Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus und durch die Kriegswirren bald an seiner freien Berufsausübung gehindert. Das änderte sich nach dem Zweiten Weltkrieg. Nehmen wir nun mal den kirchlichen Bereich in den Blick. 4. März 1949 stirbt der bisherige Bischof, der Bekennerbischof Johannes Baptista Sproll, gezeichnet von seiner Verbannung und seiner schweren Erkrankung. Und noch im selben Jahr tritt an seine Stelle ein dynamischer Bischof Karl Josef Leibrecht. Der sah sich vor enorme Herausforderungen und Schwierigkeiten gestellt. Überall herrschte große Not, auch im kirchlichen Bereich. Es mangelte an Priestern, die zahlreichen Heimatvertriebenen mussten pastoral betreut werden. Städte waren zerstört und beschädigt waren aber auch Hunderte von Kirchen. Und hier kommt nun Martin Schilling ins Spiel. Für das bischöfliche Ordinariat wurde Schilling zum wichtigsten Berater in Baufragen. Dazu muss man wissen, das bischöfliche Bauamt, wie es es heute gibt, oder das bischöfliche Baubüro, wie es früher geheißen hat, das gab es damals noch nicht. Martin Schilling ist hier also der Hauptansprechpartner in allen Baufragen gewesen nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann war Schilling mit dem Wiederaufbau zahlreicher kriegszerstörter oder beschädigter Kirchen beschäftigt. Und Schilling engagierte sich in besonderem Maße für den Bau neuer Kirchen für Heimatvertriebene. Diesen Heimatvertriebenen eine neue Heimat und einen neuen religiösen Mittelpunkt zu geben, diese Herausforderung hat sich Martin Schilling wirklich beispielhaft gestellt. Auf seine Planungen gehen zahlreiche Notkirchen zurück, also jene Kirchengebäude der frühen Nachkriegszeit, die mangels zur Verfügung stehender finanzieller Mittel, Baumaterialien, Arbeitskräfte äußerste Bescheidenheit verlangten und ohne großen architektonisch-künstlerischen Anspruch errichtet wurden. Zu einer ganz besonderen Herausforderung wurden dann allerdings die im Jahr 1949 vom bischöflichen Ordinariat angekauften ehemaligen Tropenbaracken der US-Armee. Deren Verbau sollte Schilling ja, wie wir gehört haben, planen und organisieren. Schilling schätzte dabei die Situation realistisch und nüchtern ein, zeigte sich aber zugleich optimistisch und zuversichtlich. Ein Zitat von ihm zu diesen Notkirchen. Durch den starken Flüchtlingszustrom fehlt es auch innerhalb der Diözese Rottenburg sehr an Kirchenraum. Auf normale Weise kann dieser und vor allem rasch niemals geschaffen werden und man ist zu Notlösungen geradezu gezwungen. Deshalb habe das Ordinariat in Rottenburg von einem sehr günstigen Stegbarackenangebot Gebrauch gemacht, um dort rasch zu helfen, wo sonst überhaupt nicht geholfen werden könnte. Martin Schilling ließ keinen Zweifel daran, dass US-Tropenbaracken sich ohne spezielle Umgestaltung und Anpassung nicht als Notkirchen eignen. Andererseits gab er zu bedenken, dass dem Umgestalten oder gar einem Vergrößern, Schilling hatte hier das geringe Fassungsvermögen im Auge, Grenzen gesetzt sind. Schilling war sich im Klaren über die ungünstige Erscheinung einer Baracke im Landschaftsbild. Deshalb war ihm daran gelegen, dass das Landschaftsbild durch ein derartiges Bauwesen nicht gestört werde. Was immer zum Schutze von Landschafts- und Dorfbild geschehen könne, er sei gerne bereit, sein Bestes dazu beizutragen. Und deshalb schlug er vor, Barackenkirchen in Deckung zu stellen, wie er es nannte. Etwa in einen kleinen Wald oder ins Obstgehölz oder in eine vielleicht schützende Gebäudegruppe. Schillings Anliegen war es, dass nach der Fertigstellung der Barackenkirchen möglichst nichts mehr auf ihre ehemalige profane Nutzung hinweisen sollte. Um dies zu erreichen, versuchte er den Barackencharakter mit den verfügbaren Ressourcen zu verbergen. Eines der wesentlichen Elemente war dabei eine massive Aufmauerung der Eingangsfassade oder aber das Aufstellen der Barackenkirchen in einen Hang. Aber man muss sagen, dieses Ansinnen war löblich, aber es ist in keinem einzigen Falle richtig gelungen. Verbergen ließ sich der ursprüngliche Charakter dieser Notkirchen nicht. Nach der Beauftragung durch das bischöfliche Ordinariat fertigte Schilling bis Juni 1949, also relativ rasch, eine Reihe von Standardentwürfen. Jede der 10 ausgewählten Kirchengemeinden erhielt einen Grundriss, eine Eingangsgiebelansicht und eine Längsansicht, einen Längsschnitt durch die gekaufte Baracke und eine Handskizze mit Innen- und Außenperspektive. Darüber hinaus legte Schilling weitere Planzeichnungen vor. Grundrisse, Ansichten, Schnitte zu einem Chor, der quasi als Barackenerweiterung gedacht war. Ferner dann Detailzeichnungen, wie etwa zu Oberlichter. Schilling hatte die Notkirchen zunächst als kleine Kirchen mit 110 Sitzplätzen geplant, aber er hatte auch Vergrößerungen im Sinn. Bei etwas größerem Anspruch und entsprechend höheren Baukosten, das musste man auch beachten, konnte eine Ausführung mit 146 Sitzplätzen erfolgen. Gezeichnet waren alle Pläne von Schilling für eine Hanglage. Aber er hat immer wieder betont, dass sich auch in der Ebene in dieser Art bauen ließ. Den Nachteil eines Bauens in Hanglage verschwieg Schilling allerdings nicht, denn die Hanglage erforderte einen beträchtlichen, massiven und damit kostspieligen Unterbau. Man muss immer bedenken, bei ihrer ursprünglichen Verwendung standen die Baracken auf einem hölzernen Gestell und das war in hiesigen Gegenden nicht praktikabel und umsetzbar. Das Bauen im Hang erforderte vor allem einen stabilen, das heißt betonierten und gemauerten Sockel. Für die Durchführung der Baumaßnahmen empfahl Schilling einen erfahrenen Fachmann am Platze, einen Architekten, einen Baumeister, einen bewährten Handwerksmeister. Dieser Fachmann sollte nach Schillings Vorstellungen dazu befähigt und gewillt sein, eine derartige Bauaufgabe mit Lust und Liebe, wie es nannte, zu lösen. Schilling begleitete allerdings die Planungs- und eigentlichen Baumaßnahmen vor Ort weiter. Er erläuterte auch die einzelnen Schritte der Genehmigungsverfahren und die dazu erforderlichen Dokumentationen. Und die stellte er auch, soweit möglich, bereit. Außerdem stellte er bei Bedarf weitere Teilzeichnungen bereit für Gestühl, für Sakristeischränke, für Beistühle, für die Giebelgestaltung oder für eine besondere Altarwandgestaltung.
Es ist ja immer noch eine Stahltropenbaracke. Wie wurde das denn von den Gläubigen und Gottesdienstbesuchenden aufgenommen? War man sich bewusst, das ist jetzt halt das Beste, was man kriegen kann, oder gab es da auch Kritik?
Vor Ort reagierte man sehr unterschiedlich auf die Barackenangebote und auf Schillings Planungen. Die Reaktionen, die reichten von freudiger Zustimmung über verhaltene Skepsis bis hin zur entschiedenen Ablehnung. Vielleicht zwei, drei Beispiele. Beispiel 1, Neufen, eine Stadt am Rand der mittleren Schwäbischen Alb gelegen, war bis ins frühe 19. Jahrhundert rein evangelisch. 1823 zählte der Ort gerade mal 1700 evangelische und 3 katholische Einwohner. Im Jahr 1900 waren es etwa genauso viele Einwohner, 1700, aber immerhin schon 15 katholische dabei. 1939 war die Anzahl der Katholiken auf 57 gestiegen bei insgesamt 2200 Einwohnern. Und dann kamen die Heimatvertriebenen. Und die Zahl der Bevölkerung, also die Bevölkerung und auch die Zahl der Katholiken, nahmen dadurch bedeutend zu. Bei der ersten allgemeinen Volkszählung nach dem Zweiten Weltkrieg im September 1950 hatte Neufen unter 3.300 Einwohnern immerhin 572 Katholiken, davon 481 Heimatvertriebene. Für die Katholiken in Neufen wurde sehr bald ein eigener Seelsorger bereitgestellt, ein Zisterzienserpater Franz Vitus Früchtel, der nach seinem Stellenantritt damit begann, Gottesdienste zu halten. In Neufen selbst und abwechselnd in den Nebenorten, aber nicht in einer eigenen katholischen Kirche, sondern in den evangelischen Kirchen oder zweimal wöchentlich werktags auch im evangelischen Pfarrsaal. Ein unhaltbarer Zustand für Früchtel und die Heimatvertriebenen, weswegen man sehr schnell den Entschluss fasste, es muss eine eigene Kirche her. Und entsprechend groß war auch die Freude über die Mitteilung des Ordinariats, dass man den Bau einer Notkirche im Seelsorgebezirk Neufen für vordringlich halte und man bereit sei, dorthin eine Tropenbaracke zu überlassen. Und noch größer war die Freude, als diese Zusage Pater Früchtel an seinem Namenstag am 15. Juni 1949 erreichte. Ein enormes Problem bei allen Notkirchen war, einen entsprechenden Bauplatz zu bekommen. In Neufen gelang das. Die für Neufen zuständige katholische Kirchengemeinde in Nürtingen konnte als Bauplatz von der Stadtgemeinde Neufen einen Platz in einem noch nicht erschlossenen Ortsbaugebiet übernehmen. Allerdings war auch das mit Schwierigkeiten verbunden, weil hier war eine ministerielle Befreiung zunächst mal so erforderlich, und zwar von den zwingenden Vorschriften der Bauordnung Bauen in freier Natur. Die lag nämlich mitten in einem Waldgebiet, diese Fläche. Und wegen dieser Lage war die Baugenehmigung auch nur mit Rücksicht auf kirchliche Belange erteilt worden, und man hatte von vornherein eine spätere Aufstockung ausgeschlossen. Also Anfang Juli 1949 kam die Baracke mit der Bahn in Neuffen an. Bis Mitte Oktober war der Bau bereits auf Sockelhöhe gediehen und es war abzusehen, dass er bald Dachhöhe erlangen würde. Das war der Moment, wo ein Monteur von der Steg zum Einsatz kam. Und zwar über 4 Tage, und ich komme gleich auch auf die Bauzeiten zu sprechen, über 4 Tage war dieser Mitarbeiter der Steg damit beschäftigt, diese Barackenteile zusammenzustellen und aufzubauen. Danach schloss sich dann der weitere Außenausbau und der Innenausbau an. Von der Bauzeit her, die hat enorm variiert. Sie konnte reichen von 3 Monaten bis zu 8,5 Monaten. Es waren verschiedene Gründe, die dafür ausschlaggebend gewesen sind, wann man mit dem Bau begonnen hat. Wenn es unmittelbar vor dem Winter gewesen ist, konnte man davon ausgehen, während der Wintermonate wurde der Bau gestoppt und es ging erst nach dem Winter weiter. Was auch ein Kriterium war, was die Bauzeit verzögern konnte, war der Anspruch. Was wollte man für einen Bau haben? Einen etwas aufwendigeren, oder wollte man es bei der nackten Stahlbaracke belassen? Bei aufwendigeren Bauten hat sich die Bauzeit natürlich etwas verlängert. Was den Innenbereich dieser Baracken anbelangte, da ist der Innenraum in Neuffen geradezu symptomatisch, auch für die in anderen Barackenkirchen. Da gab es einen Tabernakel und eine Monstranz. Beides waren Stiftungen von Bischof Leibrecht persönlich. Dann hatte ein Kaplan Erwin Wurm und seine Jugend aus Ehingen an der Donau ein Harmonium geschenkt. Und sie hatten auch ein großes Altarbild bezahlt. Und ein Bruder von schon erwähnten Kaplan Wurm, der Domkapitular Hubert Wurm, der hatte die Kirchenbänke spendiert. Und auch die Schiffsglocke, die auf dem Dachreiter ihren Platz fand, war ein Geschenk. Also viele Geschenke. Viele Stiftungen ermöglichten erst den Innenausbau und die Innenausstattung dieser Kirchen. Nach 8,5 Monaten Bauzeit konnte dann diese neue Kirche in Neuffen am 18. Mai 1950, das war das Fest Christi Himmelfahrt, durch Domkapitular Hufnagel eingeweiht werden. Was die Baukosten anbelangte, die beliefen sich auf rund 25.000 D-Mark. Relativ hoch, wie ein Vergleich mit anderen Notkirchen zeigt. Wenn man an Altheim auf der Alp denkt, dort hatte Auf- und Ausbau der Notkirche gerade mal 5.700 D-Mark gekostet. Oder in Blaufelden 6.500 D-Mark, in Satteldorf 7.000 D-Mark. Zum Vergleich, ein VW Käfer hat 1950 als Standardmodell gerade mal 5.000 D-Mark gekostet. Und es gab einen noch kleineren Kleinwagen, den Lloyd 300, der 3.300 D-Mark kostete. Also nur um mal die Größenverhältnisse finanziell ein bisschen ins Spiel zu bringen. Es gab aber auch andere Beispiele für kostenintensivere Bauten von Kirchen, von Notkirchen. In Ornberg beispielsweise hatte der Bau 24.000 D-Mark gekostet, in Heutingsheim 22.000 D-Mark. Und die hohen Kosten erklären sich halt durch die besonderen Verhältnisse des Bauplatzes. Von der Hanglage ist schon die Rede gewesen. Die Hanglage, wenn sie steil war, erforderte halt ein Mehr an Betonierarbeiten und auch die Verwendung von zum Teil massiven Steinen, von Hohlblocksteinen. Und das alles hat sich auf die Kosten niedergeschlagen. Die Baukosten wurden allerdings hier, wie in anderen Fällen, in der Hauptsache durch Rottenburg, durch das bischöfliche Ordinariat bestritten. Dazu schöpfte man aus verschiedenen Mitteln, die es gab, aus Zuschüssen beispielsweise des Bonifatiusvereins, der für die Unterstützung der Seelsorge in den Diaspora-Gemeinden zuständig war. Man schöpfte aus Mitteln der örtlichen Kirchenverwaltungen oder aus eigenen Opfern und Beiträgen der Gläubigen. Aber kein Bau wäre ohne die zahlreichen freiwilligen Arbeitsstunden der Gläubigen vor Ort möglich gewesen, wie etwa in Blaufelden, wo Bischof Leibrecht persönlich, den dortigen Heimatvertriebenen für den großen Eifer und die vorbildliche Gemeinschaftsarbeit gedankt hat und seine Anerkennung ausgesprochen hat und des Weiteren zugesagt hat, zu den Baukosten noch einen namhaften Beitrag zuzuschießen. Das war das Beispiel Neuffen. Ein zweites Beispiel Eitlingen. Eitlingen, heute im Dekanat Böblingen gelegen, ist früher rein evangelisch geprägt gewesen. Erst in den Jahren 1946 bis 1950 ist hier die Katholikenzahl auf rund 800 gewachsen. Auch hier hätte eine Tropenbaracke verbaut werden sollen, aber man entschied sich vor Ort letztlich dagegen und für einen gänzlich massiven Bau. Dafür mag es verschiedene Gründe gegeben haben, der schlechte Zustand. Aber die eigentlichen Beweggründe führt der zuständige Detzinger Ortspfarrer Bruno Müller in einem Bericht über den Bau der Kirche dann vom 15. März 1950 an. Ich darf zitieren, auch wurde uns von dort, gemeint ist das bischöfliche Ordinariat, schon sehr bald eine amerikanische Tropenbaracke zum Umbau angeboten, die wir auch dankbar annahmen. Allein in der bürgerlichen Gemeinde wollte der Plan auf schön gelegenem Platz, von wo dem Beschauer Eitlingen zu Füßen liegt, eine Baracke zu erstellen, gar nicht gefallen. Vor allem ließ die Erkenntnis, dass die Baracke für so viele Gläubige zu klein werde, einen anderen Plan reifen. Wie wäre es, wenn wir statt der Baracke eine massive Kirche erstellen? Unser ganzer Reichtum waren opferbereite Herzen und fleißige, arbeitsfreudige Hände. Und wirklich, es wurde gewagt. Zitat Ende. Und das Vorhaben wurde auch erfolgreich umgesetzt. Nicht zuletzt auch hier dank der mehreren tausend unentgeltlichen Arbeitsstunden, die die Heimatvertriebenen zur Finanzierung des Kirchenbaus beitragen. Am 20. August 1950 konnte Bischof Leibrecht das Neue am Typ einer Notkirche orientierte, aber keine, es war keine Notkirche, nur am Typ einer Notkirche orientierte Gotteshaus unter dem Titel Maria Himmelfahrt einweihen. Die Pläne stammten von Martin Schilling, Kosten 42.500 D-Mark. Die für Eitlingen gedachte Tropenbaracke war nicht mehr notwendig gewesen für den dortigen Bau. Sie war schon zum Jahreswechsel 1949-1950 mit Zustimmung des bischöflichen Ordinariats meistbietend verkauft worden. Übrigens ähnlich wie in Eitlingen hat es sich in anderen Orten verhalten, für die eigentlich eine Tropenbaracke vorgesehen war, wie Nattheim oder Oberderdingen oder Ochsenbach oder Sersheim. Die Gründe für die Ablehnung waren unterschiedlich. Die geringe Größe der Tropenbaracken, ihre Schadhaftigkeit oder Anfälligkeit für Schäden oder die erfolglose Suche nach einem geeigneten Bauplatz. Aber es war halt ärgerlich, vor allem die späte Ablehnung, die dann Rottenburg erreichte. Man muss bedenken, diese Baracken haben Monate, zum Teil ein Jahr lang, ungeschützt auf einem Platz gelegen. Ihr Zustand hat sich dadurch nicht verbessert. Und mittlerweile, im Laufe der Monate, im Laufe der Zeit, hat sich auch die finanzielle Situation der Kirchengemeinden an sich verbessert und es haben andere Hilfsmaßnahmen gegriffen. Das heißt, dieses Bedürfnis, diese Idee, mit den Notkirchen sofort 1949 eine erste Hilfe zu schaffen, hatte sich damit eigentlich erledigt. Eine einzige Ausnahme, was die späten Absagen anbelangt, das war Neckartenzlingen. Dort hatte der zuständige Metzinger Stadtpfarrer dem bischöflichen Ordinariat bereits postwendend 1949 am 16. Juni mitgeteilt, dass eine Tropenbaracke nicht in Frage komme. Die Baracke sei zu klein, da die Gottesdienstbesucherzahl 300 und mehr betrage.
So eine Tropenbaracke ist ja auch wirklich nichts, was auf Dauer angelegt ist und auch nicht auf Komfort. Wie war denn das Erleben der Gottesdienste in diesen Baracken, vor allem nachdem sie mal ein paar Jahre da gestanden hatten?
Ich will mit einem Zitat nochmal anschließen, und zwar einem Zitat unseres Bauamtes. Eine Renovation dieser Baracke ist aus bautechnischer Sicht ein Unding. Aus bautechnischer Sicht kann die Entscheidung nur Abbruch und Neubau heißen. Worum ging es? Es ging um die Barackenkirche in Altheim. Und Anfang der 1990er Jahre sah das bischöfliche Bauamt keine andere Möglichkeit. Die Zustände in Altheim waren wirklich unhaltbar. Das Dach war mit Wellasbest bedeckt, die Platten schieferten ab, waren brüchig. Die Wandverkleidung Außen galt genau das, wie auch für das Dachgesagte. Dann das Fundament und die Teilunterkellerungen bestanden aus brüchigen BIMS-Hohlblocksteinen. Die Holzfensterrahmen mussten erneuert werden. Vor allen Dingen aber im Untergeschossraum. Da war es, wie es so schön heißt, wenig einladend und es war eher muffig. Und bei entsprechendem Verhältnis von Wärme und der vorhandenen Feuchtigkeit wuchsen da innerhalb kürzester Zeit 50 Zentimeter hohe Pilze. Wie meinte das bischöfliche Bauamt, für eine Champignonzucht scheint dieser Raum nicht ganz ungeeignet zu sein. Also kurz und gut, der Kirchengemeinderat von Westerstetten beschloss deswegen am 19. Februar 1992, Bischof, damals war es Walter Kasper, um die Genehmigung zum Neubau einer Kirche in Altheim zu bitten. Und der Bischof stimmte zu. Die Bauarbeiten begannen am 5. August 1994, und zwar mit dem Abbruch der alten Kirche. Diese alte Kirche, die hatte fast 4,5 Jahrzehnte als Gotteshaus gedient. Und damit ist Altheim eine absolute Ausnahme. Die anderen Barackenkirchen hatten kaum 2 Jahrzehnte Bestand. In Zeiten besserer Kassen, da wurden sie abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Die Gründe, die waren schnell zu klein geworden, wiesen teils massive Schäden auf und hinzu kam, abgesehen von der Kleinheit des Raums herrschte in den Metallbaracken im Sommer eine drückende Hitze und im Winter eine klirrende Kälte. Das hielt manche Gläubige vom Gottesdienstbesuch ab. Beispielhaft sei hier auch nochmals Neufen angeführt. Die 1950 gebaute Notkirche war im Laufe der Jahre wirklich sehr schadhaft geworden und mit ihren 120 Sitzplätzen für die Filialgemeinde längst zu klein. Außerdem wurde der Weg zur Kirche bei ihrer erhöhten Lage außerhalb der Stadt für manche Besucher recht beschwerlich. Und so wurde der Bau einer neuen Kirche unaufschiebbar und auch umgesetzt. Konsekriert wurde der Neubau dann 1967. Ähnlich wie Neufen hatte sich dann in Heutingsheim, in Kochendorf, in Satteldorf, in Eitlingen verhalten. Andere Gründe waren dann in Blaufelden ausschlaggebend gewesen. So groß die Freude über die schnelle Errichtung der dortigen Notkirche gewesen war. Also Blaufelden ist meines Wissens die erste Notkirche, die noch im Herbst 1949 eingeweiht werden konnte. So schnell folgte allerdings die Ernüchterung, weil die Kirche war 1949 auf Siedlungsgelände der Gemeinde Blaufelden errichtet worden. Die Gemeinde hatte damals das Gelände in der Annahme zur Verfügung gestellt, dass die Bebauung mit Siedlungshäusern frühestens in 10 Jahren erfolgen würde. Aber es hatte eine derart rege Bautätigkeit eingesetzt, dass bereits im Frühjahr 1950 fast jede Parzelle des Baugeländes vergeben war. Und zudem wurde bei einer neuerlichen Ausmessung des Baugeländes die unangenehme Entdeckung gemacht, dass die Kirche mit ungefähr 3 Metern in die nächste Parzelle hineinragte. Das eigentlich Fatale aber war, der Pachtvertrag mit der Gemeinde Blaufelden lief nur bis zum 31. Dezember 1953. Und eine Verlängerung lehnte die Gemeinde kategorisch ab. Vor allem, weil die Kirche ein ganz unschönes Ortsbild mache. Aber die Gemeinde stellte ein anderes, ein geeignetes Ersatzgelände zur Verfügung, wo dann Mitte der 50er Jahre nach Plänen eines ortsansässigen Architekten eine neue katholische Kirche gebaut wurde. An keinem dieser Neubauten war Martin Schilling beteiligt. Er hat sich auf anderweitige Kirchenbauten konzentriert und damit einen namhaften Beitrag zum Kirchenbauprogramm unter Bischof Leibrecht geleistet. Man muss immer bedenken, unter Bischof Leibrecht sind 450 neue Kirchen in der Diözese entstanden. Martin Schilling blieb bis ins hohe Alter als Architekt tätig, wobei sein Herz immer an seine Heimatkirche, an St. Moritz in Rottenburg gehangen hat. 1991 ist Martin Schilling dann verstorben.
Aber diese Abkehr von den Notkirchen hatte nichts zu tun mit der Kritik, die geäußert wurde oder auch mit den Unzulänglichkeiten dieser Gebäude.
Nein, mit Kritik wusste Martin Schilling umzugehen. Die Mängel der Barackenkirchen, wie sie eben angeklungen sind, waren ihm ja durchaus bewusst. Und er wusste auch um die Vorbehalte vor Ort, denn er wurde entweder bei seinen Terminen in den Gemeinden direkt damit konfrontiert oder die Vorbehalte erreichten ihn über das Ordinariat. Auf jeden Fall hat Martin Schilling von Anfang an Mängel und Vorbehalte nach außen transparent gemacht, hat immer wieder darauf hingewiesen. Andererseits hat er auch stets betont, dass in dieser frühen Phase 1949 bis 1950, wo es an allem mangelte, Notlösungen unbedingt erforderlich waren. Nur so ließe sich rasch und schnell vor Ort helfen. Und eine dieser Notlösungen, das waren die US-Tropenbaracken, die zu Notkirchen umgebaut werden sollten. Eingedenk dieser Voraussetzungen hat Martin Schilling sich selbst eingebracht, hat überlegt, konzipiert, konkret geplant, organisiert, selbst durchgeführt oder betreut. Ab 1950 änderte sich dann die Lage. Die wirtschaftliche Situation wurde besser, auch in unserer Diözese, auch in unseren Gemeinden. Es wurden größere und qualitativ bessere Kirchenbauten möglich. Die Zeit des Barackenkirchenbaus war damit abgeschlossen, auch für Martin Schilling.
Stehen heute noch einige dieser Notkirchen? Wurden sie ja nochmal renoviert, umgestaltet, sodass es zu dauerhaften Gebäuden wurden? Oder sind die alle durch den Zahn der Zeit verschwunden und durch, in Anführungszeichen, richtige, also aus Stein und Beton gebaute Kirchen ersetzt worden?
Heute steht keine einzige der Barackenkirchen mehr. Wenn man sie zumindest einigermaßen solide und mit etwas mehr Komfort hätte erweitern können. Angesichts der stark steigenden Katholikenzahlen in den 1950er, 1960er Jahren und angesichts der wachsenden Ansprüche wäre das notwendig gewesen. Aber genau das war halt nicht möglich. Nicht möglich aufgrund des Materials, das Material Blech war schon bald marode, und nicht möglich aufgrund ihrer Konzeption. Martin Schilling hatte, wie wir gehört haben, die Barackenkirchen mit 110 Sitzplätzen, maximal mit 150 Sitzplätzen geplant. Mehr ging nicht. Damit war Schluss.